Willkommen bei Auf ein Buch und einen Tee, unserem Podcast über Bücher, ihre AutorInnen und was in der Buchwelt so los ist. Wir sind Denise
und Sophia
und heute dreht sich alles um das Thema Krimis, weil das einer meiner liebsten Genres ist. Und wenn wir damit schon anfangen, dann aber auch richtig, und zwar bei der Mitbegründerin der Krimis, wenn man so will, bei Agatha Christie. Sie wird von vielen als die Queen of Crime benannt. Und wir werden euch ein bisschen was über ihr Leben erzählen, ihre Werke und was die vor allem bis heute bedeuten, aber auch aus welchen Aspekten die nicht so gut gealtert sind und wie man damit am besten umgeht.
Hi Denise.
Na, wie geht's dir?
Ach ja, Bachelorarbeitsstress halt. Also.
Ja, okay. Verstehe ich. Lass uns nicht darüber reden.
Nein. Lass uns über Bücher reden.
Ja. Worüber auch sonst. Okay.
Ja.
Guter Punkt.
Ja, ich habe heute sehr viel Tee getrunken. Ich habe irgendwie einen Heidendurst. Keine Ahnung.
Während der Podcastaufnahme auf Toilette möchtest du mir sagen? Möchtest du das ankündigen oder was?
Ich möchte eigentlich einen Teefakt ankündigen, tatsächlich.
Ach so, okay. Auch gut.
Und zwar, du hattest mich ja letztes Mal gefragt, wie viel Tee der Durchschnittsdeutsche so trinkt. Und dieses Mal würde ich dann fragen, was ist es denn für Tee, den die Deutschen so trinken? Früchtetee, Grüntee, Schwarztee? Was denkst du, welchen Tee trinken die Deutschen am meisten?
Eistee, Pfirsich. Oh Gott. Schwarztee wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas ganz langweiliges, klassisches Schwarztee. Schwarztee,
ja.
Nix? Okay.
Ja, wow. Schwarztee.
Also, ey, wir sind richtig gut. Wir sollten diese Schätzfragen öfter machen. Das ist so ein kleiner Ego-Schub irgendwie, wenn man die richtige Antwort hat.
Es ist tatsächlich so, dass wenn man zwischen Grüntee und Schwarztee unterscheidet, dann sind es tatsächlich 72%, die sagen, sie mögen Schwarztee und der Rest halt Grüntee. Ich glaube aber in Großbritannien ist das. Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen.
Das ist doch dieser Breakfast Earl Grey irgendwas.
Mit dem grünen Leaf-Logo, irgendwas, keine Ahnung. Ja, also ich weiß ja, dass die Briten, die trinken super viel Tee.
Du weißt das, stimmt. Du warst ja ein paar Mal.
Ja, ich war ein paar Mal in Großbritannien.
Vielleicht ist deren Durchschnitt auch höher, deren Teeverbrauch.
Oh, bestimmt.
Es wird die nächste Fun-Frage. Nächstes Mal. Oh Gott, so Länderverbrauch. Na gut, aber abgesehen vom Tee hast du nicht nur viel getrunken, du hast auch viel gelesen, hast du gesagt.
Ja, das habe ich.
Du hast nämlich auch eins gelesen, was ich dir gegeben habe, ein Buch, was zur heutigen Folge passt. Und zwar von Agatha Christie, Tod auf dem Nil.
Yes.
Was denkst du bisher?
Oh, ich muss sagen, also ich bin jetzt bei Seite 100 oder so ungefähr. Es ist schon interessant. Also ich lese ja sehr wenig solche Krimis. Ich kenne Mord im Orient Express, das habe ich tatsächlich vor 3 Wochen oder 4 Wochen erst angeschaut. Aber sonst, ich finde das Konzept super interessant. Du sperrst halt irgendwelche Leute ein, hast ein Setting praktisch nur und in diesem einen Setting hast du halt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Charaktere, die halt alle miteinander irgendwie verbunden sind. Und ich habe das Gefühl, da kommt noch ganz viel Zeug raus, wie die alle verbunden sind. Und ich bin aber ein bisschen so, was sind das für Charaktere? Ich möchte noch mehr über die wissen, deswegen am liebsten würde ich sofort weiterlesen. Ich hab in der Bahn gelesen und habe jetzt gestoppt und dann werde ich nach dem Podcast wieder voller Motivation weiterlesen.
Das freut mich sehr, sehr zu hören, weil ich habe noch ganz viele andere Empfehlungen für dich.
Sehr schön.
Und die Bücher sind immer ein bisschen ähnlich aufgebaut. Also wie du ja selbst gerade gesagt hast, immer irgendwie 10 Leute plus minus, alle in irgendeiner Art Raum mehr oder weniger eingesperrt. Also in deinem Fall alle auf einem Kreuzfahrtschiff oder so einem Dampfer oder Mord im Orient Express. Im Orient Express alle eingesperrt, in einem Zugabteil quasi, irgendwer war's oder ist eigentlich immer so ein bisschen. Also es gibt keine großen Location-Wechsel, keine Verfolgungsjagden durch die Stadt oder was auch immer.
Kein James Bond.
Keine Schießereien, großartig und so. Also das ist so typisch Agatha Christie. Und ich weiß nicht, wer die Bücher noch nicht kennt oder wer sie noch nicht kennt, vielleicht kurz so ein paar Randfakten über sie. Ich weiß nicht, was du alles weißt oder was schätzt du, in welcher Zeit das so spielt oder wann sie vielleicht geboren ist oder so?
Das wollte ich dich tatsächlich fragen.
Ah, perfekt.
Weil ich mir super unsicher bin. Also ich meine, sprachlich ist es jetzt nicht so gut gealtert, würde ich jetzt mal sagen. Also es sind noch ein paar Begriffe drin, die jetzt auf jeden Fall sehr kritisch beäugt werden und wo ich dann auch denke, oh, okay, das Buch ist auf jeden Fall nicht das Neueste. Aber ich weiß es nicht, vielleicht so 50er ungefähr. Ja.
Also bei Tod auf dem Nil weiß ich jetzt nicht das exakte Erscheinungsdatum zu sagen, aber ihr erstes Buch ist 1920 erschienen und das letzte, was sie noch geschrieben hat, irgendwann in den 70ern, ich glaube 77, irgendwie sowas. Und das muss man wirklich kritisch beachten, viele Sachen. Also so cool diese Settings teilweise sind, da können wir auch gleich noch drüber reden, weil
Sie ist Britin, aber spielt nicht in Großbritannien. Sehr, sehr selten spielt es da. Hat sie immer sehr, sehr coole Orte, Länder oder ja, so ein Setting wie alle in einem Zug.
Ja, klar.
Aber vieles muss man auch wirklich aus heutiger Sicht, ja, wie du gesagt hast, ist nicht gut gealtert. Da können wir nachher nochmal drüber schauen. Was aber sehr, sehr cool ist, weil wie gesagt, ihr erstes Buch ist 1920 erschienen. Das hat sie während des Ersten Weltkriegs geschrieben und sie war da Apothekenhelferin beziehungsweise Krankenschwester, so auf freiwilliger Basis. Mhm. Und da hat sie super viel gelernt als Apothekenhelferin, nämlich unter anderem zum Beispiel, wie vergifte ich eine Person, ohne dass es nachzuweisen ist. Weil in ihrem allerersten Roman, in dem allerersten Krimi, stirbt die Person an einem Gift und alle denken natürlich erstmal, ja, natürlicher Tod oder so, weil es ist nicht nachzuweisen. Aber ihre klugen Charaktere, ihre Detektive, die sie immer in diesen Büchern hat, die kommen natürlich trotzdem dahinter und können es nachweisen. Also ich finde es sehr, sehr smart irgendwie.
Ja, ich meine, also du kannst irgendwie alles, was du irgendwie lernst, in einen Roman verarbeiten. Das ist,
auf jeden Fall. Also das ist bei ihr auch richtig krass. Jetzt zum Beispiel das Beispiel mit, dass sie weiß, wie gehe ich mit Giften um, wie funktioniert der Körper und so weiter. Das baut sie zum Beispiel in ihrem ersten Roman, was will ich denn als, in den ersten Krimi ein. Es sind Krimis, über die wir reden. Aber auch alles andere, also zum Beispiel die ganzen Orte, jetzt Tod auf dem Nil, Mord im Orient Express. Man kann sich vorstellen, wie gesagt, es spielt nicht in Großbritannien. Das kommt daher, dass sie so selbst so krass viel rumgereist ist. Und es baut sich alles da rein, also diese Orte, diese ganzen Charaktere, also pro Buch kommen 10 Leute vor, die alle so krass unterschiedlich sind. Das basiert teilweise auf Freundschaften, die es danach vielleicht auch nicht mehr gab, munkelt man, weil sie sie vielleicht nicht so dankbar dargestellt hat. Und das verarbeitet sie, oder was ist verarbeitet, fließt da alles mit ein. Aber so viel gereist ist sie erst, nachdem sie sich von ihrem ersten Mann getrennt hat. Und da wird ihr Leben so ein bisschen selbst wie ein Krimi. Weil ihr erster Mann hat sie betrogen, soweit kein Krimi, nicht cool, aber kein Krimi. Aber dann hatte sie, ich würde sagen aus heutiger Sicht, so eine Art Burnout, eine Kurzschlussreaktion, ich weiß nicht, stressbedingt vielleicht irgendwas. Und dann ist sie für 10 Tage verschwunden. Keiner weiß wohin und überhaupt. Ihr Auto wurde an einem Fluss oder an einem See irgendwie gefunden. Und eben ein paar Tage später saß sie in einem Hotel, man hat sie da gefunden und sie selbst sagt zumindest, sie erinnert sich auch nicht mehr, wo sie war, was sie gemacht hat. Und irgendwie ist das wie in einem Krimi selbst. Also an ihrer Suche war auch der Autor von den Sherlock Holmes Büchern beteiligt.
Ach so.
Sir Arthur Conan Doyle. Also es wird immer mehr Krimi-mäßig in ihrem eigenen Leben. Also ich bin sehr begeistert von der Frau an sich. Irgendwie, weil auch nach der Scheidung von ihrem Mann dann, weil sie nicht verständlicherweise mit ihm zusammenbleiben wollte, hat sie die Tochter von den beiden alleine großgezogen, hat alleine selbst gearbeitet, was jetzt unbedingt in den 20ern nicht so selbstverständlich war als Frau. Auch wenn sie sich selbst nie als Autorin in erster Linie bezeichnen würde. Also sie hat über sich selbst immer Hausfrau und Mutter quasi gesagt oder Ehefrau, aber nie, hey, ich bin eine selbstständige Autorin und mache groß Karriere oder so. So hat sie sich selbst einfach nicht verstanden, was ja auch in die Zeit sozusagen passt. Finde ich es trotzdem sehr beeindruckend irgendwie, was sie da so alleine gemacht hat quasi und sich dann auch dachte, ja, dann reise ich jetzt halt rum von wegen.
Mache ich jetzt ja, einfach mal.
Mache ich, ist mir egal. Und hat dann auf diesen Reisen ihren zweiten Mann auch kennengelernt, der auch 14 Jahre jünger ist als sie. Und er wollte sie unbedingt heiraten und wegen diesem Altersunterschied wollte sie eigentlich nicht. Weil dann natürlich auch so gemunkelt wird, so von wegen, ist ja bis heute so teilweise, ja, wenn Leute so einen Altersunterschied haben, auch wenn da eigentlich meistens nicht viel dahinter steckt. Aber früher oder später quasi hat sie dann gesagt, ja komm, passt trotzdem, ist mir egal, was die Leute denken. Und er war Archäologe und hat sie auch mitgenommen auf diese ganzen Reisen und so. Und von daher spielt das alles irgendwie so in ihre Romane rein, blöd gesagt. Also ich finde ihr Leben, zumindest dieser eine Teil, ein bisschen wie ein Krimi. Dann dieser Mann, der Archäologe ist, ganz viel reist. Ihre Bücher sind Charaktere, die ganz viel reisen oder irgendwie rumkommen, die in Zügen, Kreuzfahrtschiffen oder auf irgendwelchen schicken, teilweise auch ja, gut betuchten Villen irgendwie unterwegs sind oder ähnliches. Also es ist sehr, sehr cool.
Ich bin gerade so ein bisschen, ich kenne Agatha Christie schon, auch gerade mit Mord im Orient Express, das ist ja so ein bisschen in aller Munde.
Mhm.
Ich habe das Buch, wie gesagt, nie gelesen, aber dass da so eine Frau dahinter steckt, ich dachte so, ja gut, okay. Vor allem AutorInnen sind ja eigentlich immer so diejenigen, die so ein bisschen
gesagt werden, die sitzen so in ihrem Kämmerlein und schreiben so vor sich hin. Ja, und Agatha Christie so einfach mal, ah ja, mit meinem Mann, dem Archäologen.
Ist vorbei, ciao.
Ja, ja, also klar, es ist alles ein bisschen nacherzählt. Es gibt auch unterschiedliche Quellen, manchmal so, wie gesellig war sie und ja, so weiter. Oder auch so Theorien, auf wessen Freundschaft basiert jetzt dieser Charakter oder so. Aber ich glaube insgesamt doch eine sehr aufgeweckte Frau quasi oder eben nicht in ihrem Kämmerchen versteckt. Ja. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Und es findet sich auch ein bisschen in ihren Charakteren wieder. Sie hat so zwei, die immer wieder kommen. Zum Beispiel bei Mord im Orient Express ist es Hercule Poirot, der Belgier.
Ja, der ist auch in Tod vom Nil da.
Genau.
Ich dachte schon, oh ja, französische Wörter immer mal wieder, das kenne ich doch, das ist voll cool.
Ja, es ist auch so ein Running Gag, du hast jetzt zwar nur gesagt französische Wörter, ich dachte, du sagst jetzt erst Franzose. Leider keine super gute Überleitung, aber das war so der Running Gag, dass wenn er ein französisches Wort reinwirft oder diesen Dialekt hat, quasi wenn er Englisch spricht, denken alle, er ist Franzose. Und dann ist es aber der Running Gag, dass er immer so drauf beharrt, dass er Belgier ist und dann immer ein bisschen schnippisch ist. Und ja, er ist an sich ein sehr trolliger Charakter. Er hat so einen kräuseligen Schnurrbart, der auch in den Filmen immer ganz schön dargestellt wird. Und auf den beharrt er wohl, dass der immer morgens perfekt sitzt und so weiter. Und er ist so ein bisschen verpeilt, obwohl er eigentlich eine krasse Beobachtungsgabe und Menschenkenntnis hat und dadurch halt immer herausbekommt, wer war es denn jetzt und so diesen Fehler sucht in dem perfekten Bild quasi, weil niemand war es ja angeblich, alle sind total unschuldig.
Ja, niemand hat irgendjemanden umgebracht.
Und er sieht halt diesen einen Fehler, dieses eine Detail, was dann meistens die Person irgendwie verrät oder wo klar ist, okay, die Geschichte von der Person ist unschlüssig. Ich habe das noch nie rausgelesen bei den Büchern. Ich glaube, da bin ich nicht aufmerksam genug oder so. Aber auf jeden Fall ein sehr cooler Charakter. Und die andere Person ist, die auch immer in den Büchern eigentlich vorkommt von Agatha Christie, ist Miss Marple oder Jane Marple. Aber eigentlich kennt man sie nur unter Miss Marple.
Ja, das sagt mir tatsächlich auch was.
Das war auch mal, die haben da eine Serie draus gemacht irgendwann. Ich weiß gar nicht, von den 80ern, 90ern oder so. Und da ist es, glaube ich, auch ganz gut bekannt, ihr Name dadurch.
Ja, es sind so die zwei Wiederkehrer. Aber voll interessant. Also, dass das immer die gleichen Charaktere so ein bisschen, zumindest die zwei immer vorkommen und dass halt dann aber gesagt wird, okay, ja.
Ja, also die altern auch nicht, die beiden.
Also ich meine, ich kann sagen, also wenn sie von den 20ern bis zu den 70ern Romane geschrieben hat, ja, sind alle gleich alt.
Ja, also zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Ich weiß, dass in einem Teil geht es vielleicht um den Tod von den beiden. So. Mhm. Ob natürlich oder unnatürlich, weiß man nicht. Ich will jetzt nicht spoilern. Wer weiß, wie sehr ich dich oder unsere Zuhörer hier begeister und alle wollen lesen und ich habe schon das Ende verraten. So ungefähr.
Keine Spoiler.
Ich versuch's. Aber genau, also die altern nicht. Man schätzt, habe ich gelesen, dass Miss Marple zum Beispiel 60 bis 70 Jahre alt ist und man weiß eigentlich nur so Eckdaten, wie dass sie zum Beispiel in einem kleinen Örtchen in England wohnt, so ganz unscheinbar und ja, wie man sich vielleicht auch vorstellt, nicht viele Leute pro Ort, so alle haben einen großen Garten, weil da ist sonst nicht viele Schäfchen und so. Aber das Geile ist, dieses kleine, von wegen verschlafene Örtchen, rate mal, wie viele Morde da in 40 Jahren passiert sind.
Oh je. Also ich entweder ich lehne mich jetzt viel zu weit aus dem Fenster oder ich sage viel zu wenig. Deswegen, ich sage jetzt irgendwie so 15.
Okay, wir sollten aufhören mit so Schätzfragen, das ist voll langweilig. Es sind 16.
Was? Hä?
Lass uns wirklich, frag dich nie wieder was.
Das ist so, okay, meine geheime Suchekraft.
Okay, das wird langweilig. Das nächste Mal sage ich das Ergebnis vorher, dass du mit Absicht was Falsches sagen kannst,
ja,
okay?
Ja, finde ich gut. Gott.
Okay, aber um zurückzukommen auf dieses verschlafene Örtchen, wo sonst nie was passiert, außer 16 Morde. Ja. Es ist einfach nicht nur irgendwelche Morde quasi, sondern es gibt eine Auflistung, auf welche Art und Weise, was auch irgendwie zeigt, wie kreativ Agatha Christie ist und nicht einfach, ja, jemand wurde erschossen und fertig.
Ja, so das Klassische, ja.
Genau, oder was sind noch so klassische, wie würdest du jemanden umbringen? Was ist ein Klassiker?
Ja, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, entweder, also Gift hätte ich schon gesagt, ist ein Klassiker.
Wenn man es halt nicht nachweisen kann, ist ja halt ziemlich smart.
Ja, also irgendwie Pistole erschießen ist halt schon, oder irgendwas mit einem Dolch oder keine Ahnung, auch wenn ich jetzt an Fantasy so denke, Morde werden immer irgendwie mit Dolchen oder so, so total sneaky, die Diebe, die irgendwie, was weiß ich.
Kannst halt auch schnell wegschmeißen, so ein Dolch auf der Flucht.
So, hups. Aber auf jeden Fall, wir sind anscheinend nicht so kreativ, wir würden die Klassiker machen. Aber sie hat einfach diese 16 Morde, davon waren 5 durch Gift, da hatten wir schon mal recht, 2 durch Schüsse, 2 durch Ertränken, 2 durch Erwürgen, 5 durch ungeklärte Ursachen, auch nicht so kreativ vielleicht, aber
ja,
da könnte man als Leserin kreativ werden. Wo waren wir? Genau. Dann gab es noch Mordversuche durch Gift, Ersticken, Schläge auf den Kopf und außerdem gab es in diesem Dörfchen 5 Raubüberfälle, 8 Unterschlagungen, 2 Serien von Erpressungen und die alle hat Miss Marple aufgeklärt.
Wow.
So, kurzer Abriss quasi von den ganzen Handlungen dieser 66 Krimi-Romane hat sie insgesamt geschrieben. Man kann sich vorstellen, das waren nur 16 Beispiele, wie die anderen so aussehen.
Ja.
Also ich bin super kreativ und wie gesagt, das mit dem Gift hat sie aus ihrer Krankenschwester bzw. Apothekenhelferin-Ausbildung. Und dieses kleine Dörfchen ist auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass sie selbst in so einem kleinen Dörfchen gewohnt hat. Meistens ist so die weiße Mittelschicht, denen es ganz gut geht, so finanziell, sage ich mal, mit dabei. Die sind so im Zentrum entweder der ermordeten Person oder des Täters. Und was halt auch zum einen darauf zurückzuführen ist, dass sie selbst aus so einer gesellschaftlichen Schicht ist.
Ja, klar.
Aber auch einfach, dass die Leute, die sich damals Bücher leisten konnten und gekauft und gelesen haben, halt auch die weiße Mittelschicht waren quasi. Und du dementsprechend so aus Marketing- oder Verkaufsgründen dich natürlich dem auch angepasst hast, dass da die Leute sich mit identifizieren können mit der Handlung oder so und es dementsprechend natürlich kaufen.
Genau. Ich bin gerade so, puh. Also, Agatha Christie, vor allem 66 Romane,
ja,
die alle, aber haben die alle eine Handlung tatsächlich in irgendeinem Haus oder in irgendeinem geschlossenen Raum?
Ja, also es ist immer wirklich,
wow,
entweder diesem Örtchen, vor allem im Fall von Miss Marple, ist es immer dieses Örtchen irgendwie, vielleicht drumherum, also so in einem Buch, worüber wir auch nachher noch ein bisschen genauer reden, fährt sie quasi auch mal 2 Ortschaften weiter, weil da ihre Dienste gebraucht werden, so blöd gesagt. Hercule Poirot ist eher der so rumreist, der irgendwo in Ägypten gebraucht wird, der dann wieder hier gebraucht wird, also der so, der ist eher gefragt, der macht es auch hauptberuflich, sie ist eher so hobbymäßig unterwegs, er hat den Background, dass er Polizist mal war, glaube ich, oder so. Und sie ist einfach die alte Dame von nebenan, die so ein bisschen ihre Nase überall reinsteckt.
Dass er aufgeweckt ist.
Genau.
Und also mit jedem gut kann. Und
genau, das ist halt, also sie wird ja auch immer halt unterschätzt, weswegen die Leute ihr alles erzählen, weil sie nicht denken, ah, die kleine Frau da, die ältere Dame, als ob die jetzt hier merkt, wenn ich ihr eine Lüge auftische oder was auch immer. Also
ja, aber ich meine, gerade wenn du viel Lebenserfahrung hast, dann weißt du doch eigentlich schon, dass wenn Leute lügen, dann...
Gott, denkst du, umso älter wir werden, desto bessere Detektivin könnten wir werden? Sollten wir umschulen irgendwann?
Ja, mit 60 ich wollte so gerade sagen, also wenn wir dann so in so 40 Jahren uns so wieder treffen, so Detektivinnen-Podcast, was für Fälle haben wir aufgeklärt?
Oh ja, so 3 Fragezeichen, 3 Ausrufezeichen mäßig, aber in der Vergangenheit, oh, notier das mal. Wer weiß, wo wir sind in ein paar Jahren. Sehr cool. Ja, genau. Nee, ach, ich feiere die Bücher einfach voll, weil sie versetzen einen im wahrsten Sinne des Wortes in eine andere Welt teilweise, weil ich war noch nie in Ägypten, geschweige denn irgendwie mit Zug oder Fähre oder was auch immer großartig unterwegs. Und dann natürlich versetzt sich auch in eine andere Zeit, weil die Bücher teilweise vor 80 Jahren oder so geschrieben wurden.
Ja klar, gerade bei Mord im Orient Express kann ich mir halt wirklich vorstellen, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis.
Ja, ich finde auch wirklich die Bilder aus dem Film. Reden wir von dem gleichen Film, wo Johnny Depp?
Ja, genau.
Okay.
Ja, der Neue.
Der Neue. Ich glaube, der ist jetzt 2-3 Jahre alt. Da kommt auch dieses Jahr, Ende diesen Jahres angeblich, ich weiß nicht, ob sich das jetzt doch noch verschiebt wegen Corona oder so, kommt der 2. Teil mit den gleichen Schauspielern halt raus.
Ein 2. Teil?
Ja, weil am Ende vom 1.
Wollen wir spoilern?
Ja. Das auch gerade gemerkt. Es ist eigentlich nur, dass da ein Page von diesem Zug kommt und einfach nur sagt, Herr Poirot, wir brauchen Sie in
irgendwo anders,
so sagen wir kurz gesagt, irgendwo anders. Und damit war eigentlich so ein bisschen eingeläutet, der 2. Teil kommt. Und jetzt ist ja, glaube ich, Mord im Orient Express von 2017 oder so. Ich glaube, jetzt so 2-3 Jahre später. Ja. Angeblich, also ich habe es nochmal gegoogelt, aber ich finde keinen Trailer oder nichts mehr, nur noch die Ansage, ja, kommt 2020. Aber vielleicht hat sich das auch wegen Corona alles so verzogen oder so und deswegen finde ich gerade nichts, aber ich würde es sehr feiern.
Weil, ja, interessant. Ja, weil wenn man die Bilder, darauf wollte ich eigentlich noch was im Kopf hat, von Mord im Orient Express, es ist so schick. Das ist so, alle sind so fein angezogen, alle dinieren da in dem Zug und draußen fährt das Panorama von irgendwelchen krassen Bergen oder Landschaften oder so vorbei. Also es ist schon.
Ich meine, es ist halt schon voll die privilegierte
Sicht. Auf jeden Fall.
Aber das ergibt natürlich Sinn, wenn du sagst, okay, sie selber war halt in der Mittelschicht und kannte halt, also ich denke, sie kannte wahrscheinlich auch einfach nichts anderes und hat dann einfach von dem einfach so ein bisschen erzählt. Und wie gesagt, halt ihre Zielgruppe war auch die weiße Mittelschicht.
Ja.
Deswegen waren die Charaktere halt auch und weiß und Mittelschicht und vielleicht noch ein bisschen gehobener und mit mehr Geld. Und
ja, also das muss man echt super kritisch sehen, weil es gibt ein Buch, Mord in Mesopotamien, wo es auch um Archäologen geht. Und da wird auch ganz toll beschrieben, ich glaube, Hercule Poirot ist es dann, wie er da ankommt und von den Leuten, die da eigentlich wohnen, denen auch eigentlich die Grabstätte gehören sollte, wo die Archäologen arbeiten und die natürlich logischerweise auch behalten sollten, was da gefunden wird und so weiter, wird halt beschrieben, wie Hercule Poirot ankommt und von den Leuten von vor Ort natürlich total, alles wird gemacht, damit er sich da wohlfühlt und gut fühlt und einen guten Urlaub hat. So. Während die sich da ja auf gut Deutsch den Arsch aufreißen, dass es den Touristen quasi gut geht und so. Und auch vor Ort, die Archäologen haben natürlich ihre Assistenten und die Helfer, die da ausgraben und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, da wird es nicht über Gehalt und so geredet, aber in echt hat das natürlich auch stattgefunden und das ist sowas, was man aus heutiger Sicht oder damals eigentlich auch schon total kritisch sehen muss und nicht einfach unreflektiert liest und denkt, ah ja, cool, machen wir so, sondern mal sich überlegt, warum müssen Britinnen eigentlich irgendwo am anderen Ende der Welt was anfangen auszubuddeln, zu behalten und bei sich in einem Museum
ausstellen. Und das sich aneignen praktisch, ja.
Genau. Also das ist so ein großer Kritikpunkt, den man aus heutiger Sicht wirklich sich zu Herzen nehmen sollte, dass Diversität ist da nicht unbedingt vorhanden. Oder klar, sie spielt teilweise auch sehr mit diesem Klassizismus. Sie hat, bleiben wir bei Mord im Orient Express, zum Beispiel schmeißt sie Leute aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten alle in einen Zugabteil quasi. Und dann spielt sie da auch so ein bisschen mit, dass die Person versteht den und den Ausdruck nicht. Die Person versteht nicht, warum tut die andere Person jenes und so weiter. Also wird auch so ein bisschen, spielt sie damit und so. Also sie ist sich dem auch schon bewusst, dass es ihr, glaube ich, ganz gut ging. Aber trotzdem ist es nicht in Ordnung. Also da gibt es manche Bücher, die sind aus heutiger Sicht, was das angeht, auf gar keinen Fall gut gealtert. Das kann man nicht einfach so lesen quasi, ohne sich mal zu überlegen, warum und wie. Und das sollte nicht so sein.
Ja, ich bin eigentlich, um auch auf Sensitivity Reading, also unsere letzte Folge, so ein bisschen zurückzukommen. Ich fände es da eigentlich immer ganz schön, wenn man vielleicht so einen Hinweis auf ältere Bücher, also irgendwie an den Anfang setzt, weil ich finde natürlich, solche Bücher gehören ja irgendwie schon so zur Literatur und zur Welt der Bücher auch dazu und es gibt ja auch sehr viele Fans, aber dass man einfach vielleicht doch mit einem anderen Blick dann nochmal drauf geht. Also dass es irgendwie eine Editor's Note gibt, so nach dem Motto, dieses Thema XY ist nicht gut behandelt worden, für weitere Informationen da.
Mhm.
Also nicht so nach dem Motto,
hier, tolles Buch, kauft einfach, lest, feiert es, ohne nachzudenken.
Ich glaube, das bräuchte man bei älteren Büchern halt teilweise wirklich, weil man kann sie ja schon lesen, das ist ja auch in der Schule so, man liest sie, man interpretiert sie, aber sehr häufig, wenn man aus der Schule draußen ist, dann liest man die Bücher einfach nur noch so und recherchiert im Normalfall vielleicht nicht unbedingt nochmal irgendwas drüber.
Überhaupt nicht. Ich wüsste heute nicht, wenn ich einfach mir ein Buch aus der Buchhandlung nehme, ich google ja nicht den Autor oder Autorin und lese mich großartig
ein. Ob da irgendwas problematisch ist. Ja. Und manchmal bist du halt auch wirklich engsichtig und hast halt einfach blinde Flecken. Ja. Also bei manchen Sachen fällt es dir gar nicht auf.
Ich glaube, das ist allgemein voll schwierig. Wie sollen Verlage oder auch, ich weiß nicht, Musiklabels oder so, wenn der Künstler, die Künstlerin oder in unserem Fall eben AutorInnen schon verstorben sind, die ja vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, dann zu sagen, okay, ich merke selbst, also die können sich nicht mehr verteidigen, sollen sie sich nicht, da gibt es nicht viel zu verteidigen, aber die können nicht mehr diesen Entwicklungsschritt machen, sage ich mal.
Ja, sie leben halt nicht mehr.
Genau.
Also sie haben diese ganzen Entwicklungen, so dieses ganze Aufklärung, dass man mehr kritisch sieht und alles. Ja. Haben das ja gar nicht mehr wieder erlebt.
Ja, ich meine, sie ist 76 gestorben. Wie soll sie heute zum Beispiel was von der Gender-Diskussion mitbekommen? Ja. Keine Ahnung, ganz banal. Und natürlich sind ihre Bücher dementsprechend nicht gegendert oder haben noch diese alten
Rollenvorstellungen von Mann und Frau oder so im Buch. Wobei auch nicht immer, es gibt auch sehr coole Charaktere, die ein bisschen aus dem Bild fallen. Aber prinzipiell, wie soll jemand, der verstorben ist, das machen? Und ich glaube, da ist es einfach an den Verlagen, dass die, soweit es geht, Bücher überarbeiten oder, wie du selbst gesagt hast, irgendwas dran schreiben, bei einer Neuausgabe eben schauen, wie kriegen wir da vielleicht irgendwelche veralteten Denkmuster, Begriffe oder was auch immer raus.
Ja, Wörter vielleicht auch.
Also. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch ein Buch, das ist nach einer Insel benannt, die das N-Wort im Namen hat quasi. Ja. Und das hatte auch der Titel im Namen oder basiert auch auf einem Kinderlied, was öfter im Buch quasi vorkommt. Und das haben sie jetzt vor ein paar Jahren umbenannt zu und dann gab es keins mehr. Mhm. Also in dem Sinne ist das Wort raus, aber natürlich gibt es diese alten Ausgaben noch. Natürlich ist es dummerweise auch noch ihr meistverkauftes Buch. Oh. Also an sich ist die Handlung ziemlich cool. Es geht wieder um die weiße Mittelschicht, sagen wir es so. Und die sind alle auf einer Insel eingesperrt. Das ist kein Zug, das ist eine Insel. Die werden da alle eingeladen. Und Tag für Tag oder Nacht für Nacht stirbt jemand.
Und neues Konzept.
Und es ist halt klar, okay, irgendwer von uns hier auf der Insel ist es, weil sie fangen dann natürlich auch an, ist eine sehr überschaubare Insel, blöd gesagt, fangen dann an, die Insel so ein bisschen durchkämmen und finden niemanden und so. Also ein super gutes Buch und es ist klar, hey, alle misstrauen sich dann natürlich auf einmal oder bilden irgendwelche Gruppen, so hey, wenn wir immer zu dritt bleiben, so ein bisschen Among Us vielleicht, wenn wir immer zu dritt bleiben.
Wenn wir zu dritt bleiben, dann kann uns nichts passieren und dann ist der Mörder unter uns.
Ja, so in der Art. Aber der hat ja Kill-Cooldown, der könnte nicht beide auf einmal töten. Okay, zurück zu Büchern, weg von den Spielen. Genau, also bilden sich ganz komische Dynamiken und du weißt, irgendwer von uns ist es.
Ja.
Aber wer? So, jemand anderes ist hier irgendwie nicht auf der Insel und ist auch ein bisschen mysteriös, woher sie alle die Einladung haben, auf die Insel zu kommen und so. Also an sich ein cooler Plot.
Ja, das klingt super interessant. Also ich glaube, ich würde das lesen. Ich bin voll.
Ich bring's dir mit.
Oh ja.
Aber der Titel ist halt, oder war, sie haben ihn ja jetzt geändert, zu Recht, aber ist natürlich kritisch und kann man nicht einfach so noch ins Bücherregal stellen, also in einer Bibliothek oder so. Und das ist jetzt sogar ziemlich offensichtlich rassistisch dann. Mhm. Die Frage ist, wo sind eher diese unterschwelligen Sachen, die man vielleicht ändern müsste, weiß nicht, wie sehr man auch in ein Buch eingreifen kann und so. Ja. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich glaube, Verlage müssen einfach mit Büchern, die schon sehr alt sind, sehr verantwortungsbewusst umgehen und da mal überlegen, was tun wir damit, was steckt da vielleicht drin, was können wir ändern.
Ja, ich habe nämlich auch, also ich muss auch sagen, bei Tod vom Nil, ich bin ja wie gesagt noch nicht weit, ich weiß auch noch nicht, wer ermordet wird und ich weiß vor allem auch noch nicht, wer der Mörder ist, aber auch so diese klassischen, ich dachte nämlich am Anfang, weil wie gesagt, ich kenne nur Mord im Orient Express und Tod vom Nil, dann dachte ich so, okay, wieso muss denn unbedingt ein Polizist der Protagonist sein und nicht irgendwie eine Frau? Aber jetzt, wo du sagst, dass sie das halt teilweise auch aufbricht, ist sie mir irgendwie gleich sympathischer. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich meine, wenn du sagst, in den 20ern hat sie halt ihre ersten Bücher so veröffentlicht, das war ja dann bestimmt auch voll so der, ja, vielleicht der Aufschrei bisschen. Auf jeden Fall finde ich sehr cool, muss ich sagen, dass sie da schon so...
Dass sie da dabei war. Ja, sie bricht super viel auf. Also auch immer, wer der oder die Mörderin ist. So im klassischen Krimis war es eigentlich immer ein Kerl, immer so aus der unteren Mittelschicht, der, weil er Geld brauchte, gemordet hat. So eine 0815-Geschichte. Okay. Und bei ihr sind die Mörder halt wirklich alle möglichen Typen von Mensch. Also auch nicht nur, weil ich brauchte Geld oder die Person hat mich genervt, sondern... Da sind Intrigen teilweise drin, da teilweise sind die Gründe liegen 20 Jahre in der Vergangenheit und sowas. Also schon wirklich sehr kreativ in dem Sinne, durchdacht. Alle sind auch mal schuld, alle sind auch mal unschuldig. Gibt nämlich auch den Vorwurf, dass sie zum Beispiel antisemitische Inhalte hätte. Also da sind die Leute so ein bisschen, die Kritiker gespalten. Manche sagen so, manche so, weil sie halt Begrifflichkeiten aus den 20ern und 30ern natürlich einfach unreflektiert übernimmt. Andere sagen dann aber ja, aber eigentlich in richtig vielen Büchern oder eigentlich in fast allen sind die jüdischen Personen irgendwie nie die MörderInnen oder so, sondern die Person, mit der du am Ende eigentlich sympathisierst, weil sie so ein bisschen eigentlich geholfen hat, den Fall aufzudecken oder ähnliches und ein cooler Charakter ist, wo du dir halt dachtest, cool, dass es die Person nicht ist eigentlich und so oder nicht darunter leidet und so weiter. Also da sind so Kritikerstimmen, die sich vielleicht ein bisschen mehr auskennen als jetzt ich so mit meiner hobbymäßigen Buchrezensionslaune quasi sehr zwiegespalten. Das ist, glaube ich, auch sowas, wo man einfach super kritisch drangehen muss, wenn man weiß, okay, es ist ein Buch aus den 20ern, 30ern, 40ern so. Wie gehe ich damit um? Was ist daran jetzt vielleicht falsch? Oder nicht nur vielleicht, was ist daran falsch?
Was ist daran falsch, ja genau. Vielleicht auch, was muss ich mir vielleicht beim Lesen irgendwie kritisch nochmal anschauen.
Auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem sind ihre Bücher bis heute noch irgendwie ganz gut einflussreich. Also nicht nur die Verkaufszahlen, sondern auch vieles passt bis heute noch so drauf. Also klar, wir haben jetzt schon über die Verfilmung geredet, die sind noch total aktuell. Dann verkauft sie jährlich angeblich, da habe ich auch so viele Zahlen gefunden und Verlag sagt natürlich mehr als andere, ja, aber dass sie jährlich irgendwie noch Millionen an Büchern verkauft, weil die auch in 109 Sprachen übersetzt wurden. Und da sind wie gesagt nicht nur die Verfilmungen einflussreich, sondern ein Buch, worüber ich dir kurz den Plot erzählen möchte. Ich finde, das passt so gut noch auf heute, nämlich so diese Dorfdynamiken. So dieses, wir gucken mal, was machen eigentlich unsere Nachbarn so, wir beobachten da alles und das wird bestimmt ein interessantes Thema, weil in einem Buch, das heißt Ein Mord wird angekündigt, wird im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ein Mord angekündigt in der Zeitung, schaltet irgendwer eine Annonce, in dem und dem Haus, an dem und dem Tag wird ein Mord passieren.
Okay.
Ja, ziemlich easy, so ziemlich offensichtlich, was passieren wird, oder? Ja, man sollte ja jetzt meinen, diese Leute aus diesem Dörfchen, also das ist ein Miss Marple-Roman auch, ich glaube, es ist ihr Dörfchen, oder ihr Nachbardörfchen, dass sie alle ja eigentlich das Ziel haben sollten, um Gottes Willen, diese Person sollte nicht morden oder jemand sollte nicht ermordet werden, dann bleiben wir mal alle lieber fern von diesem Haus.
Ja.
Nee, es rennen alle hin.
Also, weil sie die beschützen wollen, die Personen?
Schön wär's. Nein, die sind wirklich einfach neugierig. Die denken sich, ach, das gibt eine coole Geschichte, die ich erzählen kann. Also da gibt dann so Kapitel für Kapitel, ist aus der Sicht von einem anderen Nachbarn oder Person aus diesem Örtchen quasi. Ist eigentlich ganz cool. Und alle so, hey, guck mal meinen Freund, guck mal meine Ehefrau. Also alle erzählen ihrer Person, die am nächsten ist, hier ist eine komische Annonce, bei der und der Frau im Haus soll ein Mord passieren. Und alle so aus den unterschiedlichen Gründen, entweder ich bin neugierig und will halt einfach wirklich eine coole Geschichte zu erzählen haben, deswegen gehe ich dahin. Manche denken, es ist eher so ein Witz und ja, heute würden wir sagen Krimi-Dinner, also dass das eher nur so gagmäßig gemeint ist und da ist vielleicht ein kleines Theaterstück oder was auch immer mit dabei, ein kleines Spiel. Andere gehen einfach so hin, weil es die beste Freundin ist, wo es passieren soll und so. Und Fakt ist, anstatt zu sagen, hey, lass uns lieber mal die Polizei einschalten, bisschen vernünftig handeln, nein, wir gehen da alle hin und gucken mal, was zu gucken gibt. So. Und was passiert natürlich? Also die Haushälterin selbst, in deren Haus es angekündigt wird, die versteht natürlich auch die Welt nicht mehr ganz und denkt sich, was soll das? Aber auch anstatt alle wegzuschicken, fängt sie halt an, so kleine Häppchen und Getränke und so vorzubereiten.
Ah, das ist ja wirklich wie ein Krimi, immer so. Ja. Oder so wie so Kino. Alle versammeln sich im Vorgarten und haben Häppchen und haben Getränke und
schmatzen auf ihrem Popcorn rum, so ungefähr. Also ich finde, das passt auf heute irgendwie noch, so diese Dynamik, gucken, was machen die anderen. Sei es jetzt irgendwelche Gaffer, irgendwelche neugierigen Nachbarn oder auf Social Media sich gegenseitig beobachten und so Skandale schauen.
Wer macht wieder irgendwas, was dumm ist und dann können wir uns wieder das Maul zerreißen.
Genau, also ich finde, es passt so gut. Ich musste auch so oft während dieses Buches einfach schmunzeln, weil ich wirklich so dachte, ja, so funktioniert der Mensch nun mal leider. Also so, oder manche Menschen.
Daran hat sich nichts geändert in den 100 Jahren.
Also ich finde es richtig gut gemacht und natürlich, wie soll es anders kommen? An dem Abend passiert natürlich auch noch ein Mord. So, also
ja, okay, das, das hätte man jetzt voraussehen können.
Wie kommst du darauf? Also verstehe ich jetzt nicht so viel. Ich finde es so gut gemacht. Ich habe es einer Freundin mal ausgeliehen letztes Jahr oder so und sie fand es sehr gruselig dadurch, dass es eigentlich klar wird, dass ihm was passiert und so. Ich fand es eher amüsant die ganze Zeit, also dadurch, dass es so surreal, alle treffen sich, um einen Mord zu beobachten oder auch nicht. Und dadurch musste ich irgendwie schmunzeln, so dieses Herden-Ding auch. So alle machen was, dann mache ich mit vielleicht noch so ein bisschen.
Gruppenzwang.
Ja, so in der Art. Ich weiß, oder halt auch nichts verpassen zu wollen. So, wenn klar ist, vielleicht passiert da wirklich was, sei es jetzt ein Mord oder ein cooles Happening in diesem Haus, so dann gehe ich auch hin, weil ich will es ja nicht verpassen. Ich will mit beim Stadtgespräch sein.
Ja,
so, klar.
Und sie haben ja alle nichts anderes zu tun.
Genau, so ungefähr. Also ja, das passt eigentlich ganz gut. Das ist wieder diese obere Mittelschicht. So, denen geht es echt gut. Die haben keine Geldsorgen oder andere Sorgen,
überspitzt gesagt. Sie sind sehr privilegiert. Und
genau, die können da mitmachen. Die können, anstatt sich mit was ernsthaft mit irgendwas zu beschäftigen, mit sich selbst oder was auch immer, denken sie sich, ja geil, bin ich dabei. Also auch, kann man auch wieder kritisch sehen. Aber ich muss halt durchgängig einfach über diese Strukturen, über diese Dynamik schmunzeln irgendwie von dem Buch. Und das, ich dachte die ganze Zeit so, ja, das könnte heute auch noch passieren. Also ich weiß nicht, nachvollziehen, blöd gesagt. Also nicht nachvollziehen, dass alle hingehen, aber dass ich mir das vorstellen konnte, wie diese Gruppendynamik funktioniert.
Ja, die Menschen sind halt immer noch die gleichen.
Das stimmt. Ja. Ein anderes Buch, was ich noch lesen möchte, das habe ich noch nicht gelesen, das heißt 16.50 Uhr ab Paddington.
Oh, das sagt mir irgendwas.
Dachte ich mir nämlich auch, als ich recherchiert habe, okay, ich habe so die ersten Bücher von ihr, die kennt man. Dann die, die ich natürlich gelesen habe, kenne ich die Titel. Aber irgendwas hatte ich auch mit diesem Paddington, klar, Paddington Bear und so gibt es, aber irgendwas hatte ich so.
Ist es ein Miss Marple?
Ja.
Ja, okay.
Das ist Miss Marple.
Entweder Lucky Guess oder ich weiß es oder ich kenne es doch irgendwo von irgendwoher, keine Ahnung.
Na, du hast ja die ganze Zeit Lucky Guesses, also es macht keinen Spaß mehr mit dir.
Nein, ich schwöre, Denise erzählt mir nichts vor dem Podcast.
Aber Paddington ist, glaube ich, auch eine Station in London irgendwo, ja. Eine U-Bahn, S-Bahn, genau. Tram, was auch immer Station. Ja. Und das ist nämlich auch das Ding, weil die Handlung ist, dass eine Freundin von Miss Marple fährt mit dem Zug in die Haltestelle quasi rein. Und auf dem anderen Gleis fährt ein Zug raus oder andersrum. Auf jeden Fall kommt ihr ein Zug entgegen. Aha. Und sie sieht aus ihrem Abteil, in diesem anderen Zugabteil, dass da jemand gerade ermordet wird. Oh. Und wo ich mir auch keine Ahnung, wie schnell man das beobachten kann, aber vielleicht waren die Züge gerade langsam. Ich werde es herausfinden, wenn ich es lese. Und auf jeden Fall meldet sie das der Polizei. Und die Polizei findet aber in diesem Zugabteil, also wo sie es beobachtet hat, überhaupt keine Hinweise, keine Blutspuren, Kampfspuren. Niemand wird vermisst, gar nichts der Art. Und natürlich kann die Frau da auch ihre Nase nicht raushalten und rennt direkt zu ihrer Freundin Miss Marple.
Und ich habe da was gesehen.
Und sagt ihr das und dann fängt Miss Marple halt an zu ermitteln. Und ich gehe von aus, sie findet da auch was. Und ich finde das auch wieder so ein cooler Plot, weil eigentlich auch wieder so ein bisschen die unabhängige Frauen, blöd gesagt, so die das ein bisschen selbst in die Hand nehmen und so, die vielleicht der Polizei oder den eigentlichen Detektiven mal zeigen, wo es lang geht. So. Und die Frau muss es richten. Was ich eigentlich auch wieder ganz sympathisch finde. Aber ich bin auch gespannt, jetzt wo wir uns auch nochmal so länger über die Kritikpunkte geredet haben, was, wenn man es so nochmal mit dem Auge liest oder mit dem Sachen im Hinterkopf, was da vielleicht noch so auftauchen wird.
Ja klar, ich meine, du hast dich ja jetzt sehr viel damit beschäftigt. Du wirst es jetzt bestimmt nicht mehr so lesen wie deine anderen Agatha Christie-Romane. Wo du einfach so ein bisschen ins Blaue hinein reingelesen hast.
Ja, also ich habe die auch immer ins Blaue hinein gekauft. Also ich habe klar hinten durchgelesen, was geht. Aber ich war letztes Jahr während des Praxissemesters auf so verrückt vielen Flohmärkten. Also gut, ich war in Berlin, wenn du da losläufst, stolperst du über 10, ob du willst oder nicht quasi. Und überall gab es diese Buchstände, wo ganz viele von ihren Büchern so dazwischen waren für 2, 3, maximal 5 Euro. Mhm. Und die sehen auch alle so ganz cool aus. Oder eigentlich ist es gar kein hübsches Cover, aber so alle nebeneinander sehen sie ganz cool aus, weil es sind nur so kleine, dünne Heftchen, so schwarz, rot, weiß, also als auch nicht so eine elegante Farbkombi, sage ich mal.
Und auch ja, aber
so
eine Krimi-Farbkombi. Also total. Ich meine Blut und Tod. Stimmt. Und
dann dunkel, vielleicht so in der Nacht halt irgendwas gemacht, ja. Deswegen schwarz. Ja. Und die sahen halt einfach so cool aus alle und jedes Mal hat sie mich so angelacht. Und dann bin ich das letzte Jahr so auf den Agatha Christie-Trip gekommen quasi und habe sie ins Blaue rein gekauft, gelesen. Und erst nach so 3, 4 Büchern, wo ich aber auch so manche Begriffe waren oder manche Gegebenheiten beschrieben waren, wo ich mir auch dachte, das kannst du heute so nicht mehr schreiben oder möchte ich heute so nicht mehr lesen, habe ich halt auch angefangen, mich so einzulesen und kam deswegen zum einen auf ihren Lebenslauf, was sie eigentlich alles selbstständig gemacht hat, was ja cool ist, aber was natürlich auch viele KritikerInnen bis heute kritisieren und so weiter. Habe mir eine kleine Liste gemacht, was ich so als nächstes kaufen möchte und mit welchen Erwartungen ich es quasi auch lesen muss und bin sehr, sehr gespannt.
Und ich habe das Gefühl, die Liste ist sehr lang.
Ja, bei 66 Büchern und ich glaube, ich habe so 10 Stück vielleicht schon gelesen, schätze ich mal.
Ja. Also du bist mir voraus.
Auf jeden Fall. Du hast 100 Seiten von einem Buch, ist auch schon nicht schlecht, kein schlechter Anfang, aber ja, nee, ich habe schon gut einige gelesen und ich finde halt, sie schreibt auch so wunderbar unaufgeregt.
Ja.
Also dafür, dass eigentlich 10 Leute in geschlossenem Raum ein Mord passiert, könnte man ja große Panik und was auch immer erwarten und Hektik oder irgendwie so aufgeregten Schreibstil und Handlung und überhaupt, aber es ist so unaufgeregt. Also alle behandeln diesen Mord auch fast so wie, ja, passiert halt so. Ich habe nee, klingt total blöd, aber es ist so unaufgeregt geschrieben.
Ja,
so.
Ich weiß, was du meinst. Also es ist mir auch schon aufgefallen, dass das sehr, ja, also man sagt ja immer Show, don't tell, aber sie macht tatsächlich irgendwie schon sehr viel Tell.
Ja, also teilweise sind die Bücher auch wirklich
Kapitel für Kapitel wird Person für Person einfach befragt.
Abgearbeitet, genau. So ein bisschen.
Wo warst du, als der Mord passiert ist? Wen hast du vielleicht gesehen? Was hast du gehört und so weiter? Also sehr viel Gespräch und Dialog und jetzt nicht, ja, eben nicht diese verrückten Verfolgungsjagden oder hier einen Hinweis finden, da Blutspuren. Also klar, irgendwo Hinweise brauchen die auch. Aber ich denke, wenn ich an so einen klassischen Krimi von heute denke, der in den letzten 3-4 Jahren oder so geschrieben wurde, ist ja wirklich sehr viel auch mit dem klassischen Ermitteln. Und dann gehen wir mal hier in die Pathologie und dann untersuchen wir hier mal Fingerabdrücke und machen da mal was auch immer für einen Abgleich von Schlag mich tot, Reifenspuren und was auch immer alles so. Und das gibt es da halt in dem Sinne nicht, weil beide Detektive, Miss Marple oder Hercule Poirot, haben diese Möglichkeiten einfach blöd gesagt nicht. Die haben kein Team hinter sich, die irgendwie Fingerabdrücke nehmen und überprüfen und recherchieren und was weiß ich. Und sondern die finden Sachen dadurch heraus, dass sie mit den Leuten reden.
The Lonely Wolf.
Ja, so ungefähr. Und da kann halt nicht viel passieren. Und dann schreibt sie dementsprechend total unaufgeregt. Und ich finde es super angenehmes zu lesen. Also ihren Schreibstil, unabhängig jetzt davon, was sie schreiben würde, glaube ich, also ob Krimi, Roman oder Science Fiction, damals wahrscheinlich noch nicht. Aber wer weiß, so ist es einfach ein sehr angenehmer Schreibstil, finde ich. Und versetzt einen, wie ich glaube ich schon am Anfang gesagt habe, echt teilweise in so eine andere Zeit und Welt. Und lässt einen so ein bisschen miträtseln.
Ja, richtig gut. Also ich bin jetzt sehr gespannt. Ich freue mich auf die weiteren Bücher. Aber ich bin auch sehr dankbar darüber, dass wir da jetzt drüber geredet haben. Weil ich meine, wann hat man schon mal die Chance, so ein bisschen mehr über AutorInnen zu erfahren, die man nicht kennt? Von jemandem, der halt schon sehr viele Bücher gelesen hat. Und vor allem, der halt diese Kritik auch kennt.
Ja.
Weil klar, also ich meine, in Tod vom Nil war jetzt auch das N-Wort zum Beispiel dabei. Ich meine, geht nicht. Das ist mir schon klar, das ist offensichtlich, also eher offensichtlich. Aber gerade so Antisemitismus oder sowas, je nachdem, welches Buch du da liest, ist es ja vielleicht sehr unterschwellig eingearbeitet und man erkennt es nicht auf den ersten Blick und auch, wenn man nicht weiß, in welcher Zeit das alles spielt bzw. geschrieben wurde. Deswegen bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich da mit dir drüber reden kann.
Ja, vor allem ist sie halt auch einfach die Queen of Crime, wurde sie getauft quasi. Sie ist so die Mitbegründerin der Kriminalromane eigentlich. Also mit ihr hat das so angefangen und mit dem Autor von Sherlock Holmes. Man liest so viel von ihr oder guckt diese Filme von ihr, aber muss sich halt auch einfach mal mit der Person beschäftigen, kritisch auch und sie nicht nur total feiern. Von daher fand ich das auch, also ich kann viele ihrer Bücher empfehlen, es ist wirklich ein cooler Plot, aber muss sie immer eben mit einem kritischen Auge gleichzeitig auch lesen.
Das war es auch schon wieder mit unserer Folge über Krimis. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Falls ihr jetzt noch mehr wissen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram unter @buchundtee.podcast. Da verpasst ihr dann keine Folge und auch keine Infos und ihr könnt uns auch gerne Feedback hinterlassen, wie ihr die Folge fandet. Die nächste Folge kommt dann Mitte Dezember online. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.
Macht's gut!